Ta-ta-ta. Ta-ta-ta. Belindas Finger tippten ein verärgertes Staccato in die Stille. Um sie zu beruhigen, falls sie beleidigt sein sollte, grinste ich. Hallo, Dick. Ta. Ta-ta-ta. Fuhren Belindas Finger fort wie kleine Geschosse, die Dicks Textkonvolut, meinem Gefühl des Versagens und ihrem Ärger galten. Ihr Blick schweifte rasch zwischen der Schreibmaschine und dem vollgekritzelten Blatt Papier hin und her. Ich glitt von ihrem Schreibtisch und hoffte halbherzig, sie würde darauf bestehen, dass ich mir den Gefallen der Aneignung tat. Mystery Tours, tauchte der Markenname auf. Belinda löste die Umschaltsperre und kehrte zu den Kleinbuchstaben zurück. Die beiden Wörter waren die Überschrift neben dem Namen des Kunden. Sim Air stand in einem kleinen Kasten auf der Seite oben links. Als nächstes tippte sie das Produkt, Groß-Simbabwe. Darauf folgten der Name der Werbemanagerin, Tracy Stevenson, und der des Texters, Dick Lawson, in den entsprechenden Feldern. Anschließend wandte sich Belinda dem Text zu. Wer waren die alten Architekten? Wie viele Jahrhunderte muss ein Fluss fließen, um etwas so Großartiges zu erschaffen? Ziehen Sie Ihre Schuhe aus, wenn Sie Ihrer Seele Gutes tun wollen. Simbabwe ist ein uraltes Land. Vor langer, langer Zeit, als die Steine sprechen konnten, entstanden hier die Volkssagen. Er, Simbabwe, bringt sie zu den unglaublichsten Orten, wo die Menschen die Steine noch flüstern hören. Die Perle des britischen Empire strahlt wieder in ihrem unbekannten, uralten Glanz. Wagen Sie es, im höchsten Komfort zu schwelgen mit Sim Airs Mystery Getaway. Simbabwe, die freie Perle im Körper des südlichen Afrikas, ist offen für alle, die seine alten Geheimnisse erleben wollen, lautete der erste Absatz. Niemand weiß, wer die ehrfurchtsgebietende Ruinenstadt Groß-Simbabwe errichtet hat, raunte der nächste Absatz geheimnisvoll. Diese meisterhaften Türmchen, Tunnel und schrägen Mauern befinden sich nördlich. Es folgten ein paar deutsche Namen, zwei Absätze mit archäologischen Details und ein paar Zeilen zu einem Museum in Berlin. Raphael kam herein und schob mit schleppendem Gang den Teewagen zum Schreibtisch der Sekretärin. Belinda freute sich über die Chance, sich nicht mehr auf die langen Wörter in endlosen Sätzen über Akropolen, gezahnte Muster und konische Türme konzentrieren zu müssen. »Super, da kommt der Junge mit dem Tee«, rief sie strahlend. Raphael schlurfte durch das Büro, gab Becher mit Tee aus und kehrte zu seinem Wagen zurück. Er stand neben mir, als er Belindas Becher nachfüllte. »Ich drehe keine weitere Runde durchs Büro. Sei nächstes Mal da, wenn du Tee trinken willst«, fuhr er mich in Schona an. »Ich bin nicht dein Boy. Ich bin hier nicht dein Dienstbote. Wir sind alle Arbeiter. Hast du mich verstanden?« Er hob gekränkt und würdevoll zugleich sein Kinn und schlurfte erneut durch den Raum, goss denen Tee nach, die noch welchen wollten, und nahm leere Becher von anderen entgegen, die keinen mehr wollten. Mein Tee war kalt, als ich zu meinem Schreibtisch kam. Der Becher stand in einer kleinen Pfütze, wo Raphael ihn auf den Tisch geknallt hatte. Ein neues Dilemma. Sollte ich zur Toilette gehen und den Tee wegschütten? Was, wenn sich die Putzbrigade über die Flecken auf meinem Schreibtisch beschwerte? Was würde Raphael tun, wenn er einen Becher mit kalter, schaumiger Flüssigkeit hinaustragen müsste? Ich hielt die Luft an und schluckte den Inhalt des Bechers. Raphael war so verärgert gewesen, dass ich vergessen hatte, ihn um Zucker zu bitten. Diese widerliche Flüssigkeit drehte mir den Magen um und meine Anspannung ließ sie als Sodbrennen wieder aufsteigen. Das Problem war, dass das, was gerade bei der Mystery Tours Kampagne passierte, zu oft passierte. Dick ließ meine Ideen abprallen. Ich schob ihm neue zu. Dick nahm auch sie nicht an und schrieb seine Version. Unter dem Vorwand, Dick müsse sich dringend um einen neuen Auftrag kümmern, bat Tracy schließlich mich, seine Version zu überarbeiten. Jetzt sollte ich den Sim-Air-Text redigieren. So nannten Tracy, Dick und ich das Umschreiben der Texte des Cheftexters, was zur Folge hatte, dass sein Name auf legitime Weise in dem Kästchen oben auf dem Formular stehen blieb. Ich seufzte. Wünschte wieder, ich wäre Belindas Aufforderung gefolgt und hätte ihm das Produkt weggenommen. Oh, würde ich in dem neuen Simbabwe je funktionieren, wenn ich die notwendige Mühe nicht auf mich nahm und die Leute daran hinderte, ihren Namen über etwas zu setzen, das letztlich von mir stammte? Eine weitere Runde Unglück drohte. Ich nahm das Kopierpapier, das wir für Notizen benutzten, und sprang in einen Teich von Wörtern. Wörter. Mit Wörtern konnte man so viel tun. Man konnte sie malträtieren und verdrehen und verschleißen, aber dann tanzten sie nicht. Doch Wörter verziehen einem. Man kämpfte mit ihnen und schwitzte. Und wenn man müde war, wurden die Wörter sanftmütig und sprangen ausgestattet mit heilenden Kräften aus der Tiefe hervor wie Delfine. Ich liebte Wörter und nahm den Afroshine-Text in Angriff, nachdem Tracy vehement verlangte, und wartete darauf, dass die Wörter alles erschöpften und meine Anspannung nachließ. In diesem Zustand des Bereitseins für die Arbeit schien mir, dass alles vorgegeben und normal war. Die Situation war von einem beruhigenden »Das kenne ich« und »Ja, gestern war es genauso« und »Morgen wird es auch so sein«. Von einer Alltäglichkeit, die es mir ermöglichte, mein Konzept für den Afroshine-Text durchzuarbeiten, indem ich auf einen obskuren Anfang ein paar Kritzeleien folgen ließ. So erschuf ich allmählich etwas, verfasste geduldig einen Entwurf nach dem anderen, auf der Suche nach Inspiration. Um etwas von dem Druck zu nehmen, überlegte ich zwischendurch, wer am Morgen für mich angerufen hatte. Wenn es nicht Maiguru gewesen war, wer dann? Möglicherweise jemand aus der Schule. Oder vielleicht war meine Cousine zu Hause. Ja, es war Nyasha gewesen. Was für ein ungeheuer aufregendes Rätsel. Jemand gab Geld aus, um mit mir zu telefonieren. Kurz vor eins rief Petsy an und kreischte, dass ich Tracy verspätete. Ich arbeitete auch in der Mittagspause und wartete. Wenn die Inspiration kam, würden sie sehen, wie ich die Sprache tanzen ließ, wie ich sie hüpfen, wirbeln und kreiseln lassen konnte, wie ich sie wie eine Seele von innen nach außen kehrte und im Rhythmus immer wieder sich drehen ließ. Ich blieb bis nach Feierabend im Büro und tippte den Text auf Belindas Schreibmaschine sauber ab, weil ich mich nicht traute, sie darum zu bitten. Dick, groß und rundschultrig, winkte, als er hinausschlurfte. In der luftigen Nische, die von der Kreativabteilung abgetrennt war, rief Mary Mallory, die Sekretärin des Kreativdirektors, um 6 Uhr immer noch Fluggesellschaften an, um Flüge zu buchen. Ich wedelte müde mit dem Afroshine-Text, um sie darauf aufmerksam zu machen, dass er am nächsten Tag in der Ablage des Kreativdirektors läge, und sie nickte zerstreut und gestresst. So rätselhaft den größten Historikern der Welt, die Erbauer von Groß-Simbabwe waren, so rätselhaft war für mich das Gefühl der Freude. Am Tag nach der geplatzten Verschwörung mit Belinda erwartete mich eine ausreichend große Freude in der Kreativabteilung und veranlasste mich, Mrs. May zu vergessen, die mich auch an diesem Tag wieder mit »Wie geht es dir heute Morgen, Isabel? Und ist es nicht eine Schande wegen Tambu?« begrüßt hatte. In meinem Körbchen lag offiziell die Mystery Tours Mappe, gemeinsam mit Dr. White Zahnpasta, einem weiteren heimischen Produkt und den Lebensmittelkonserven von Honey Valley, die Maiguru in der Mission hin und wieder als Leckerei auf den Tisch gebracht hatte. Denn Dick war jetzt mit Mighty Dough beschäftigt, einer neuen Bäckereikette. Meine Gedanken wandten sich sofort der Arbeit zu, denn ich sah meinen Namen in dem Kästchen für die Texter. Hinunter, hinunter, schlitterten die ersten Ideen und rasten dann weiter wie die sprichwörtlichen Lemminge. Hinunter ins Honey Valley, wo die Frische gedeiht, ehe der Hahn noch schreit. Das hier war etwas, das ich gut konnte. Es war nicht mehr so wichtig, dass ich den Wunsch meines Onkels, entzündete Hälse zu inspizieren, enttäuscht hatte. Es war wunderbar, wieder an meine Fähigkeiten zu glauben, vor allem ohne die Belastung, hunderte von Seiten auswendig lernen zu müssen. Vielleicht würde ich bei der Preisverleihung ausgezeichnet werden. Dann würden mich Baba und Mai Guru im Fernsehen sehen und Mai müsste sich jemand anderen suchen, den sie auslachen könnte. Danach arbeitete ich regelmäßig auch nach Feierabend, um die neuen Aufträge bestmöglich zu erledigen. Nachdem ich die Kreativabteilung verlassen hatte, schlenderte ich durch den Park zum Wohnheim, ließ Mrs. May vor meiner Ankunft Zeit, sich in dem kleinen Büro hinter der Rezeption zu beschäftigen, wie sie es am Ende des Tages tat. An dem Tag, als der SIM-AirTags genehmigt wurde, kam ich noch später als üblich nach Hause. Klingelingeling! Eine Bronzeglocke mittlerer Größe in der Hand läutete Mrs. May zum Abendessen, Oh, hallo Isabel. Die Heimleiterin steckte die Faust in die Glocke, um den Ton zu dämpfen. Ich lächelte müde. Mrs. May, guten Abend. Gibt es gute Nachrichten? Haben Sie wieder von Ihrem Sohn gehört? Jemand hat für dich angerufen, sagte sie. Tambo hat dich gesucht. Ich lächelte sie noch einmal an, ging erst in mein Zimmer, um mir die Hände zu waschen, und dann in den Speisesaal. Wie in der Kreativabteilung blieb ich im Eingang stehen und überblickte die Optionen. Denn die Entscheidung, wohin ich mich setzen sollte, war eine trostlose, entmutigende Angelegenheit. Der große Raum war nahezu leer, aber wir alle kannten die unausgesprochenen Regeln. Die weißen Mädchen, die die Mehrheit bildeten, belegten die Tische vorn im Raum, in einiger Entfernung zur Tür und zu den Fenstern. Nachdem sich der Saal gefüllt hatte, waren noch zwei freie Tische übrig. Ungelegen, wie nachträgliche Gedanken, die im Luftzug des Eingangs standen. Hier setzte sich die Handvoll von uns immer zuerst auf die Stühle, die so weit wie möglich von der Tür entfernt waren. Wir waren junge simbabwische Frauen, die keinen elterlichen Rückhalt hatten, aber dank ihrer Beharrlichkeit, wie zweifelhaft auch immer, die Mittel erworben hatten, in diesem achtbaren Wohnheim unterzukommen. An jedem Tisch gab es 6 Plätze. Wir waren 14 Personen. Und das bedeutete, dass bei jeder Mahlzeit 2 von uns den unvorstellbaren Schrecken ertragen mussten, der Divisionsrest zu bleiben, wenn man 14 durch ein halbes Dutzend teilte. Und diese Angst konzentrierte sich zwangsläufig bald auf 2 Individuen. Meine Gewohnheiten waren bekannt und wurden selbstverständlich von den Frauen an den beiden designierten Tischen hinter meinem Rücken kichernd und mit einiger Übertreibung besprochen. Isabel und Genossinnen forderten mich nicht auf, mich zu ihnen zu setzen. Auch nicht an Tagen, an denen ein paar von ihnen vor mir im Speisesaal waren. Ja, diese Mädchen gingen gelegentlich so weit, und ich habe eine vertrauliche Andeutung von Isabel gehört, die es beweist, mich mit Bemerkungen so spitz wie Pfeile und Blicken von der Seite davon abzuhalten, mich zu ihnen zu setzen. Am schlimmsten war es, wenn ich meinen Teller, weil ich mich nach Gesellschaft sehnte, tapfer zu einem Tisch trug, nur um davon in Kenntnis gesetzt zu werden, dass eine andere Bewohnerin den Platz reserviert hatte, sodass ich gezwungen war, allein an einem Ende des Tisches zu sitzen, gegenüber dem anderen Ende, an dem 3 weiße Mädchen saßen. Ich behielt den Tisch gewissenhaft im Auge, doch die angekündigte Bewohnerin kam nicht. Wie auch immer, abgesehen von mir war noch eine andere Person übrig. Eine Frau mit goldener Hautfarbe, die sagte, ihr Name sei Catherine McLaren. Sie sprach nicht von der Nationalität ihrer Mutter, aber ihr Vater, den sie häufig erwähnte, war Schotte. Gelegentlich verglich ich mich mit dieser Catherine McLaren, wollte glauben, dass sie noch älter war als ich, aber vielleicht war mein Urteilsvermögen auch von der anhaltenden Wirkung meiner Melaninkonzentration beeinflusst. Catherine seufzte immer, wenn sie den Speisesaal betrat. Die Mädchen, bei denen ich nicht sitzen durfte, lachten darüber. »Mai hat mich immer gefragt«, kreischte Isabel laut genug, dass Catherine es oft hören konnte. »Sie hat immer gesagt, Isabel, warum machst du nie die Tür zu? Willst du behaupten, dass du einen Schwanz hast? Aber bei der, bei dieser Catherine, soll man sie fragen, ob sie einen Schwanz hat? Nein, die da, die ist ein Schwanz!« Darauf folgte schadenfrohes Gewieher, eine Heiterkeit, die auf Catherines Fleisch beruhte und so vorsätzlich war wie Mord. Auch ich nahm daran teil, in der Hoffnung, mir dadurch die Peinlichkeit zu ersparen, übrig zu bleiben und an einem unserer Tische aufgenommen zu werden. Dabei bemühte ich mich jedoch um Zurückhaltung, da ich die Frau nicht übermäßig gegen mich aufbringen wollte, damit sie, eine weitere Person, sich nicht gegen mich wandte. Deswegen hielt ich meinen Adamsapfel davon ab, besonders auffällig auf- und abzuhüpfen. Der Grund für unsere Boshaftigkeit war Catherines Gewohnheit, immer im Gefolge von Fiona, Jane und Barbara, Mrs. Mays blondem Trio, zum Essen zu kommen. Sie klackten durch den Saal, stießen aneinander wie kraftvolle Kälber. Sie setzten sich in einer kleinen, verschworenen Gruppe zusammen, die alle anderen ausschloss. Catherine jedoch trotzte der Barriere ausnahmslos und setzte sich ans andere Ende des Tisches. Dort blieb sie, von ihren Tischgenossinnen durch 2 Stühle getrennt, um die Hälfte von all dem zu sich zu nehmen, was sich vor ihr auf dem Teller befand. Toast, Ei, Steak, Kartoffel oder Haferbrei. Denn bei Catherine musste alles geteilt sein. Dieser Behandlung unterzog sie sogar die Fadenkleckse Margarine, die in der Mitte des Tisches auf einem dicken weißen Teller lagen und auf den Verzehr warteten wie Verdächtige auf die Hinrichtung. Ja, Catherine schnitt jeden Klecks durch, bevor sie ihm Zugang zu ihrem Beilagenteller gewährte. Ich ertrug diese einsame Vorführung nicht und versuchte noch nicht einmal, mich zu Miss McLaren zu setzen. Jetzt, an diesem Abend, wollte ich den Erfolg, meine zahlreichen Kampagnen fertiggestellt zu haben, genießen. Ich stand da und überlegte, wer sich wo hinsetzen würde, um den Platz zu finden, der am wenigsten Stress verhieß. Während mir all das eilig durch den Kopf ging, wurde ich von Isabel informiert, die es von Fiona wusste und hoffte, dass letztere Recht hatte, dass es tatsächlich Tambuzai Sigauke, also ich war, für die gerade jemand anrief. In der engen Telefonzelle neben Mrs. Mays Rezeption hörte ich eine Stimme im Hörer. Sie sprach nah am Apparat mit jemand anderem in dem vertraulich zischenden Tonfall, den man benutzt, wenn man mitteilen möchte, dass man gerade einen Anruf tätigt. Ich verstand nicht, was gesagt wurde. Als die Stimme verstummte, seufzte sie. Davon angeregt, seufzte ich ebenfalls sehr lang. »Ah, da ist jemand«, rief die Stimme und wurde lauter, da sich die Sprecherin jetzt ganz dem Apparat zuwandte. »Wer ist da?« wurde ängstlich gefragt. »Tambuzai Sigauke, kann ich bitte mit ihr sprechen?« »Sie ist dran.« »Oh, du bist es, Sisi Tambu!« »Mai Guru!« Meine Stimme überschlug sich vor Freude. Doch ich hatte nicht die Zeit, meiner Tante zu sagen, in welche Hochstimmung mich ihr Anruf versetzte. »Geht es dir gut, meine Liebe? Aber vielleicht erzählst du mir das später, Schwester Tambu. Ich muss mich kurz fassen, denn hier ist jemand für dich. Warte, Mai Guru, geht es allen gut? Hast du von meiner Cousine gehört? Wie kommt Baba Mukuru zurecht?« rief ich lauter als nötig. Am anderen Ende der Leitung wurde nicht geantwortet, sondern herumgefummelt, und dann folgte ein Flüstern. »Tambuzai!« Jetzt presste ich die Lippen zusammen und weigerte mich zu reagieren. »Tambuzai! Ewe! Tambuzai! Sag bloß nicht, du weißt nicht, wer spricht!« wies mich die Stimme an. »Sag bloß nicht, dass du die Stimme der Frau nicht erkennst, die dich geboren hat!« »Und sag bloß nicht«, fuhr Mai streng fort, denn sie war es, »dass du nicht da bist. Du hältst das Telefon. Du atmest. Ich kann dich hören.« »Ko«, entgegnete sie sofort mit schriller, vorwurfsvoller Stimme auf meine Begrüßung, ohne die Freundlichkeit auch nur ansatzweise zu erwidern, und störte den Raum um die Leitung mit Wellen der Aufregung. »Ko, das tust du jetzt also. Kushinga Makadaro, so hartherzig bist du. Rambai Makashinga, nur weiter so.« Ich wartete geduldig und hilflos, dass sie zu Ende sprach. Hoffte, dass ich Zeit genug hätte, um meine Gedanken zu sammeln. Und sie enttäuschte mich nicht. »Auch wenn du dich nicht meldest«, zischte Mai unversöhnlich über die vielen Kilometer hinweg. »Glaubst du, dass wir dich nicht finden können, Kind? Als könnten wir nicht zu Fuß gehen. Auch wenn wir kein Auto haben. Unsere Beine hat man uns nicht genommen. Das solltest du wissen, meine Tochter.« Ich nahm den Hörer vom Ohr, um die Lautstärke zu verringern. Mai verstummte sofort, nur um gleich wieder anzufangen, als sie mich erneut atmen hörte. »Was immer wir nicht haben. Beine sind noch an unseren Körpern dran. Sogar die, an die zu denken, du nicht erträgst, sogar die mit einem Bein, Tambuzai, kann noch gehen. Das will ich dir nur sagen.« Ich schwieg. Mir fiel nichts ein, was ich darauf hätte erwidern können. Mai nutzte ihren Vorteil und fuhr fort. »Da wir gehen können und zum Telefon gekommen sind, will ich dich etwas fragen, Tochter. Ich will dich fragen, weißt du, wer dich geboren hat? Kannst du mir sagen, aus welchem Bauch du gekommen bist? Oder glaubst du, dass du einfach so, dick und reif, von einem Baum gefallen bist? Oder aus einem Brunnen gesprungen? Du kommst aus einem Bauch, ist dir das klar?« fragte sie. »Sprich!« Ich entschied, nicht wütend zu sein und sagte versöhnlich, »Ja, Mai, das weiß ich.« »Also dann!« Einen Augenblick lang war meine Mutter irritiert angesichts dieses Einverständnisses. Sie fand jedoch schnell einen anderen Hinterhalt. »Also, Kind, was willst du damit sagen? Du sagst, dass du die ganze Zeit, die du da in deinem Harare sitzt, weißt, dass du von jemandem geboren wurdest. In Harare sitzt. Nachplappern war nützlich in Momenten der Ungewissheit. Um Zeit zu gewinnen, wiederholte ich die aufgeregte Feststellung meiner Mutter. Nein, nein! Erzähl mir nicht, dass du niemandem deine Nummer gegeben hast. Du hast sie herausgegeben, wir wissen es. Und haben dir die Leute, denen du deine Nummer gegeben hast, nicht gesagt, dass wir warten? Mais Stimme hämmerte gegen mein Trommelfell. Warten, wiederholte ich, und mein Herz rutschte tiefer in meine Eingeweide. Ah, hat jemand was gesagt? Zwang ich mich zu improvisieren. Über warten? Mai, wenn ja, habe ich es nicht gehört. Niemand ruft an. Ich rufe niemanden an. Das letzte Mal, als ich mit jemandem geredet habe, ich tastete herum, um Mai Guru nicht namentlich zu erwähnen, damit die Atmosphäre zwischen den beiden, die hasserfüllt genug war, um einen Gattenmord zu veranlassen, so unaufgeregt wie möglich blieb. Das letzte Mal, dass ich mit jemandem geredet habe auf deiner Seite, ist sehr lange her. Ich kann mich nicht erinnern, dass jemand etwas von Warten gesagt hat. Nachdem sie das gehört hatte, blieb Mai zu lange still, sodass ich unbehaglich rief: Warten, Mai! Bestimmt nicht! Ich habe Leute damals von Kommen reden gehört. Iyue, Tambuzai! Meine Mutter seufzte. Wirklich, du bist noch ein Kind. In deinem Kopf denkt ein kleines Kind, das nur das Naheliegende, aber nicht das Wesentliche sieht. Ko, überleg doch mal. Mwanangu, hat jemand was von Geld gesagt? Damals, als das Kommen erwähnt wurde. Hat jemand irgendwas von Geld gesagt? Und wie sollen wir kommen ohne dieses Geld? Und wie hätten wir darüber reden sollen, wenn keins da war? Heißt Anstand nicht, dass die Person, die es hat, davon sprechen muss, was da ist und wie man es benutzen kann, um zu helfen? Haben wir das nicht getan? Wir hatten den Wunsch zu besuchen. Das haben wir denen gesagt, mit denen du sprichst. Wir haben von dem Wunsch gesprochen, den wir hatten. Wir haben von denen, die Geld haben, erwartet, dass sie davon sprechen. Aber wie auch immer. Sie nutzte die Gelegenheit, um schlecht über Mai Guru zu sprechen. Woher hättest du es wissen sollen? Deswegen sagen die Alten, Kutsamuana upezisira. Die Leute, die dir was gesagt haben, mein Kind, haben es nicht richtig gesagt. Als ich nicht antwortete, weil ich wieder Argumente zur Verteidigung sammelte, kommentierte sie abfällig: Nein, wir werden es nicht noch einmal vergessen. Nächstes Mal, wenn wir eine Nachricht schicken, werden wir dafür sorgen, dass das Kind sie erhält. Nicht mal die Weißen, mit denen du gelernt hast, haben dir beigebracht, erwachsen zu werden, oder? Weil wir mit einem Kind reden, wissen wir, dass wir um nichts bitten können.